Jesus Gott, wir beten dich an, Herr Jesus, wir preisen dich, wir rühmen dich, wir geben dir Dank für heute, für den ganzen Tag, für die ganze Woche und für unser ganzes Leben. Du bist ein guter Gott, Halleluja, und segne auch diese Abendstunde und hilf, dass wir heute Abend wirklich deine Leute werden, deine Streiter werden, deine Nachfolger werden und in deine Armee marschieren, Herr Jesus. Wir beten dich an, wir loben dich, Herr Jesus. Amen. Preis Gott. Ich freue mich für alle, die gekommen sind, bei diesem guten Wetter. Praise Gott. Ich lade euch ganz herzlich ein für morgen, eigentlich das ganze Wochenende. Es geht um die Zubereitung der Jünger und Jüngerschaft oder der Nachfolger, dass wir mit Jesus reifen, wachsen und ja, seine Helden sind König und Priester. Das ist unsere große Berufung, was Gott uns gegeben hat. Und wir sind hier in der Ausbildung. Und das geht morgen, geht es mir. Diesmal geht es über das Äußere und morgen geht es um das Innere, dass wir ja in eine Feuerprobe hineingehen, keine Angst haben vor Feuerproben, denn Jesus sagt einmal, oder Johannes der Täufer sagt, der nach mir kommt, der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Also es geht um die Feuertaufe morgen. Was ist die Feuertaufe, wie erlebt man die Feuertaufe und was für Auswirkungen hat. Und dann am Sonntag, Gott will dir vorangehen. Gott will dich von allen Seiten umgeben. Manchmal geht Gott hinter mir und manchmal geht er vor mir. Also ich bin manchmal verblüfft zu erleben, da denke ich, er müsste jetzt vorgehen. Aber nein, dann schickt er mich vor und er unterstützt mich von hinten und gibt mir Rückendeckung. So, Lob und Dank. Dann am Mittwoch wird das Thema sein, kannst du zu dir selber stehen? Kannst du sagen, wenn du im Spiegel guckst, das ist der Mensch, den Gott liebt. Das ist der Mensch, den Gott gewollt hat. Das ist der Mensch, den Gott selbst persönlich Hand angelegt hat und an dem arbeitet er. Kannst du dich annehmen mit deinen Handicaps, mit deinen Schönheiten und Hässlichkeiten? Weißt du, die Schönheiten nehmen wir uns an und sagen, prima, guck mal, blaue Augen und die Haare, das ist alles in Ordnung. Aber es gibt auch manchmal Dinge, die nicht so schön sind. Kannst du auch die nicht schönen Dinge an deinem Leben, an deinem Körper und deiner Existenz anzunehmen und sagen, danke Gott, du hast dir dabei was gedacht, als du mich gemacht hast. So, kannst du dich selbst annehmen, zu dir selber stehen, an dich selber glauben. Weißt du, solange du nicht an dir selbst glauben kannst, solange kannst du auch nicht an Gott glauben. Deshalb ist es so wichtig, glaub an dir selber zuerst einmal. Nimm dich selber so an, wie Gott dich annimmt. So, die Dekade Schmiede Gottes, das ist mein Thema, ganz hartes Wort. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Schmiede überhaupt warst, aber in der Schmiede, da wird gehämmert, da wird Eisen zum Glühen gebracht. So, in der Dekade Schmiede Gottes werden die zukünftigen Herrscher ausgebildet, die Könige und Priester für die Ewigkeit. Dort wird die Elite ausgebildet und ich denke, wir sind nicht nur hier, um Halleluja zu singen und sagen, ja, gute Zeit, Herr Jesus, danke. Nein, wir sind hier, um vorbereitet zu werden, eines Tages auf dem Thron zu sitzen, eines Tages mit Christus zu regieren, eines Tages ein Zepter zu gebrauchen, eines Tages Machtwort zu sprechen. Vielleicht erlebst du hier die Ohnmacht, damit du eines Tages die Macht gebrauchen kannst, die Macht Gottes. So, Jünger Jesu sind in solcher Ausbildung, in der Kaderschmiede, du, da geht's nicht barmherzig zu. Und ich will das ganz klipp und klar sagen, also Geschwister, glaubt nicht, dass das Leben ein Spaziergang ist. Und so von Blume zu fliegen, so wie die Schmetterlinge. Nein, wir müssen hart arbeiten. Die Schule Gottes ist keine einfache Schule. Keine einfache Schule. Gottes Schule ist eine Eliteschule. Hier herrscht Drill. Aufstehen, hinlegen, laufen, halt, stopp, kehrt, wende. Und so weiter. Lauter Befehle werden erteilt. Da ist eine ganz strenge Erziehung. Königskinder, Gotteskinder werden hart ausgebildet, denn die müssen Verantwortung übernehmen. Die müssen in allen Bereichen Bescheid wissen, denn sie sind ja für große Aufgaben vorgesehen. Kannst du dir vorstellen, deshalb auch das Thema nachher am Mittwoch, kannst du zu dir selber stehen, kannst du dir vorstellen, dass du einmal herrschst, regierst und kommandierst? Nicht hier im Leben, sondern eins in der Ewigkeit. In der Schule Gottes werden, und bitte entschuldigt, wenn ich das sage, und es werden vielleicht einige nicht verstehen, vor allem auch im Internet nicht, einige werden nicht verstehen, hier werden wir zu Götter ausgebildet. Du und ich, wir sind kleine Götter. Das ist eine große Herausforderung. Das klingt hart für fundamentalistische Ohren, für die Pharisäer und die Antipfingstler und so weiter, die den Heiligen Geist ablehnen. Hier werden kleine Götter ausgebildet, die dann mit Gott zusammen arbeiten, die dann mit Gott zusammen die Engelwelt beherrschen, denn wir werden über die Engel herrschen eines Tages. Das ist unser Beruf. Und aus der Schule Gottes kommen Menschen mit göttlichen Qualitäten, mit göttlichen Tugenden. Pass auf, was da passiert, wenn du wirklich ernst mit Gott machst. Die Fundamentalisten, die haben keine Ahnung, was Gott mit einem vorhat. Ihr sollt meine Nachfolger sein. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das ist, was Gott will. Nicht nur heilig. Heilig ist, heißt, seid was Besonderes, Einmaliges. So. Die lieben Heilandschristen, die wissen mit Gott nichts anzufangen. Die sitzen in der Versammlung und singen und der Teufel beschwichtigt sie, beruhigt sie und Opium ist dann die Religion für sie, ihre Befriedigung. Ja, es ist so schön, der Herr macht es schon. Aber wir werden hier hart genommen, hart gefordert, in den Ofen reingesteckt, zum Glühen gebracht, auf dem Amboss und dann gib ihm. Verstehst du? Und dann gib ihm. Ich weiß nicht, ob du in der Schmiede warst. Ich habe im Werkzeugbau gelernt. Verstehst du? Ich weiß, da geht's sehr hart zu. Gott selbst stellt seine Siegerarmee, sammelt seine Helden um sich, die er dann auch ausbildet. Gott umgibt sich nur mit Überwinder, ihr Lieben. Nur mit Überwinder. Für andere gibt's keinen Platz im Himmel. Es ist hart, was ich sage, aber das ist so. Das mag dich schockieren. Für Schlappschwänze, Faulpelze, für Weichlinge, für Feiglinge ist kein Platz im Himmel, denn die werden das Reich Gottes nicht sehen. So steht es in der Offenbarung. Kannst nachlesen. Weichlinge, Feiglinge und. Kannst eine ganze Liste runterleiern. Jesus spricht immer von den Überwindern. 7-mal in den Sendschreiben. Wer da überwindet. Für die anderen bleibt nichts übrig. Und die Überwinder werden alles kassieren. Du mach dich bereit. Die werden vor verschlossenen Türen stehen. Die Lampen werden verlöschen. Dann werden sie anfangen zu betteln. Gib uns Öl. Weißt du, über der Gnade sollten wir nicht spaßen. Du bist errettet für einen ganz bestimmten Zweck, um mit Christus eines Tages auf dem Thron zu sitzen und zu regieren. Und natürlich ein gutes Leben auch zu leben. Das gehört mit dazu. Gott lässt sich nicht spotten. Also auch die Gnade, er gibt dir sehr viel Gelegenheit, sehr viele Möglichkeiten. Morgen werde ich über die andere Seite sprechen, mit dass Gott uns also auch erlaubt, Feuerproben. Wir werden hier auf Herz und Nieren geprüft. Er ist dieser Schmelzer, der da schmelzt am Schmelzofen. Im Reich Gottes geht es alles oder nichts. Das ist im Reich Gottes, alles oder nichts. Alles auf eine Karte setzen, dazwischen gibt es nicht. Hebräer Kapitel 11. Wir haben eine schöne, die erste Hälfte, wir sind begeistert und sagen, oh, ich möchte auch ein Glaubensheld sein. Gott will Glaubenshelden produzieren und das sind wir dabei. Aber ich möchte die andere Seite jetzt nehmen, die zweite Hälfte. Und er zog aus, vor dem Volk Gottes, mit dem Volk Gottes zu leiden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Er zog aus mit dem Volk Gottes, um für eine kurze Zeit zu leiden und zu leben und Schuld auf sich zu laden. Und er vertraute Gott, im Vers 24, Moses wehrte sich als Erwachsener, ein Sohn der Königstochter zu sein, der Prinzessin zu sein. Er wollte lieber Schmach mit dem Volk Gottes tragen, lieber in der Wüste und dort schmoren, die Schafe hüten, primitive Dienste tun. Weißt du, so ein ausgebildeter Mensch wie Moses, in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen, den ganzen Tag mit diesen blöden Schafen abzugeben, obwohl Schafe nicht blöd sind, aber trotzdem mit diesen Viechern, der ist für was Höheres bestimmt. Und viele Christen denken, ich bin für was Höheres bestimmt, nicht für Schafe hüten. Und dann, er war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Verachtung, die einer für Christus auf sich nimmt. Überleg einmal, Moses, dieser hochqualifizierte Mensch, Prinz von Ägypten, er dachte an die Belohnung, die auf ihn wartete. Und weil Moses Gott vertraute, zog er aus Ägypten und fürchtete sich nicht vor dem Zorn des Königs. Du siehst, der Teufel ist wütend. Das ist der König, dieser Pharao. Und der will dich umbringen. Und er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde. Und das gab ihm Mut, Vers 27. Das gab ihm Mut. Er sah Gott vor Augen und er fürchtete Gott. Und das gab ihm Mut. Aber zuerst einmal muss der gute Moses seine Identität finden. Wer bin ich? Er muss im Spiegel gucken. Wer bin ich? Du von der Nase, von den Ohren, von den Haaren, bin ich ein Jude? Oder Israelit damals? Also ich bin kein Ägypter. Ich bin mein Mischling. vielleicht oder sonst vieles andere mehr. So, zuerst muss er seine Identität finden, bevor er Gott findet. Wer sich nicht findet und sich selbst nicht entdeckt, der kann auch Gott nicht suchen und auch Gott nicht finden. Deshalb ist es so wichtig, Geschwister, fang an, dich selbst anzunehmen, dich selbst zu akzeptieren und dann kannst du Gott akzeptieren und seine Eigenschaften. Gott in uns. Zuerst muss ich selbst zu mir selber kommen. Und er sah, das ist nicht das, was ich suche. Das ist nicht das, wozu ich geschaffen worden bin. Das ist nicht, wozu ich lebe. Mein Leben hat eine ganz andere Richtung muss bekommen und ich möchte meinem Leben eine andere Richtung geben. Und zuerst muss er sich selbst entdecken, sich selbst erkennen und dann kommt die Gotteserkenntnis. Sich selbst erkennen und dann Gotteserkenntnis. Deshalb arbeite zuerst mal an dir. Was bin ich? Wo komme ich her? Und dann bist du ein Psychologe. Dann bist du ein Theologe. Verstehst du, wenn du dich selbst erkannt hast, dich selbst entdeckt hast, dich selbst angenommen hast, dann bist du dein eigener Therapeut. Und dann kannst du sagen, mach du das, das machst du jetzt so. Und mach du das, da gehst du nicht mit. Oder das lässt bleiben lieber. So, die meisten haben Angst. Und ich sag dir, vor sich selbst. Denn sie werden mit sich selbst konfrontiert. Das bin ich. Lachen über andere, das ist was für Saudumme. Aber über sich selber lachen und sagen, oh Mann, Fehler machen es menschlich. Weißt du, über sich selber lachen, nicht über andere. Sich selbst mit den Augen Gottes sehen und wie humorvoll Gott die Welt geschaffen hat. So die Kaderschmiede Gottes. Du verstehst vieles nicht, warum, wieso und weshalb. Und ich will dir ein paar Geheimnisse verraten, während ich darüber spreche. In der Kaderschmiede Gottes wirst du von so vielen dummen Menschen befreit. Menschen, die nichts taugen und nichts nützen, die nur ein Ballast sind. Weißt du, du wirst von den Naiven befreit, denn die gehen da nicht mit. Also so auf den Amboss und mich schlagen lassen, das lasse ich nicht zu mit mir. Das ist unter meiner Würde. Aber genau das ist, wie Gott dich bearbeiten will. Und da laufen die meisten weg, weil sie schon sehen, was der liebe Gott mit dir macht. Verstehst du, dass er dir Wurzelbehandlung anbietet? Die Kaderschmiede Gottes. So plötzlich, wenn du dort bist, da wollen die Leute mit dir nichts zu tun haben. Die haben Angst. Ich bin der Nächste. Das hier wird mich erwischen. Sie wollen am liebsten in Ruhe gelassen werden, aber sie haben keine Ahnung, was die Ausbildungsmethode Gottes ist. Die Ausbildungsmethode Gottes. Und sie ist individuell und sie ist persönlich auf mich zugeschnitten. Er weiß, wie heiß und wie glühend ich gemacht werden muss im Ofen. Und dann, weißt du, das ist in der Schmiede. Da wirst du aus dem Feuerofen rausgeholt, behämmert und dann wirst abgekühlt, abgehärtet, verstehst du, und dann wieder vorne und du gehst immer hin und her. Und dann sagst, mein Gott, du bist so radikal. Was mutest du mir zu? Aber gerade das passiert in der Kaderschmiede Gottes. Weißt du, entweder alles oder nichts. Total. Gott bildet seine Leute. Und jetzt, wo ist die Kaderschmiede? Ich werde ein paar Geheimnisse sagen. Am Schluss das Wichtigste. Das muss also jetzt noch dabei bleiben und zuhören so lang. Denn Gott hat mir etwas offenbart. Wo ist die Kaderschmiede? Wo ist meine Kaderschmiede? Das ist nicht unbedingt die Gemeinde. Das ist nicht unbedingt die Gesellschaft. Was ist die Kaderschmiede? So, nur nebenbei. So, Gott bildet seine Leute im Untergrund aus. Dort werden die ausgebildet, im Untergrund. Gott bildet seine Leute im Verborgenen. Das merkt niemand und das fällt niemand auf, dass du ausgebildet wirst. Bei Gott zählen zuerst mal die Beweggründe, die Motive. Auf die achtet er. Was ist dein Motiv? Und wenn dein Motiv richtig ist, da kann alles schief gehen. Da kann alles schief gehen. Denn Gott schaut das Herz an und nicht die Person und was vor Augen ist. Und das Äußere. Gott sieht das Herz an. Das Motiv ist ihm ausschlaggebend. Auch wenn du so, noch so schwach bist und sagst, Heiland, ich kann dir nicht nachfolgen. Ich bin feige, ich bin gebunden, ich bin belastet, ich bin verflucht, ich bin, was weiß ich, was ich alles bin. Herr, ich kann das nicht. Gott sieht dein Herz. Du willst. Gott hat das Herz von Petrus gesehen. Er will und kann doch nicht. Verstehst? Herr, und wenn alle mit dir sterben, oder der Thomas, Herr, wir gehen alle mit und wir wollen alle mit ihm sterben. Verstehst du? Und dann läuft er davon. Aber Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Menschen haben oft eine merkwürdige Geschichte hinter sich. So wie Moses. Seine Mutter musste ihn aufgeben. Und er war ein aufgegebener Mensch. Und gerade mit aufgegebenen Menschen, wo Hopfen und Malz verloren ist, wo die Eltern aufgeben, mit denen fängt Gott eine Geschichte an, eine neue Geschichte, eine Offenbarungsgeschichte und Heilsgeschichte. Aufgegebene Menschen haben bei Gott Zukunft. Also, du darfst dich nur eines, dich selber nicht aufgeben. Andere dürfen dich ruhig aufgeben, der König darf dich ruhig aufgeben, der Pharao hier. Und deine Mutter kann dich aufgeben, aber gib dich selber nicht auf. Wenn du dich selbst nicht aufgibst, Gott wird dich nicht aufgeben. Amen. Amen. So, wir müssen uns fragen, warum wurde diese Junge aufgegeben? Oder warum wurde in den Nil gelegt und ins Körbchen und dann schwimmt davon? Warum? Gott hat einen Plan mit ihm gehabt. Und das ist plötzlich, weil Gott einen Plan mit einem Jungen hatte, plötzlich gebietet der Pharao, alle Jungs sollen ertränkt werden, weil er wusste, da kommt einer, der von Gott berufen, von Gott auserwählt ist, und mit dem wird Gott Geschichte machen. Und welcher ist es? Der Teufel weiß nicht, welcher es ist. Und gerade der Pharao muss diesen Bengel aufziehen. Gerade er muss ihn füttern. Gerade er muss für ihn gerade stehen. Die Mutter konnte ihn nicht länger bewahren. Sie war am Ende ihrer Kraft. Aber Gott hat die Geschichte gemacht mit Moses. Weißt du, wenn deine Eltern keine Kraft haben, dich aufgeben, dich adoptieren lassen womöglich, so eine Babyklappe legen, verstehst? Da gibt es so viele Geschichten. Du weißt, die Menschenschicksale sind so hart manchmal. Aber Gott kann gerade die so hart geprüft, so leid geprüft sind, die kann er noch besonders mächtig gebrauchen. Wie viele Mütter mussten ihre Kinder aufgeben? Oder wie viele Mütter kamen nicht zurecht mit den Kindern? Wie viele Mütter konnten ihren Kindern nicht das geben, was sie gerne gehabt hätten? Keine Ausbildung, weil sie selbst vielleicht keine Ausbildung hatten, kein Mittel dazu zu der Ausbildung. Weißt du, wir dürfen die Eltern nicht verdammen, weil sie das uns nicht geben konnten. Dafür gibt es Gott, der kann uns immer noch Ergänzung geben. Weißt du, Gott kann uns das, was die Eltern einem nicht geben können, das kann Gott geben. Geh zum Pharao. Und die Königstochter soll dich großziehen. Verstehst du? Gott kann wunderbar Geschichte machen und kann all unsere Mangel und Defizite ergänzen. In der Kaderschule Gottes. Weißt du, Jochebed konnte ihrem kleinen Jungen keinen Schutz geben. Sie konnte ihn nicht richtig versorgen. Sie hat Angst gehabt, der König oder die Soldaten kommen, werden mir das Kind wegnehmen. Die Jochebed konnte keine Ausbildung dem Moses geben, nicht die Ausbildung, die er brauchte für seinen Dienst, um eines Tages zu stehen als Führer des Volkes Gottes, als ein Messias, als ein Botschafter, Diener Gottes, ein Freund Gottes, der ein Millionenvolk durch die Wüste führt. Die Jochebed konnte das nicht. Und Gott brauchte diesen Mann für seine Aufgaben und seinen Dienst. Und deshalb sorgt Gott dafür, dass du ausgebildet wirst. Weißt du, manchmal fragt man sich, warum muss ich das Kind weggeben? Oder warum ist das alles passiert? Weil Gott einen Plan gehabt hat mit dem Jungen oder mit dem Mädel. Und selbst Moses hat viele Jahre sich selbst nicht verstanden, woher er kam, wer er war, bis er irgendwo mal sich geoutet hat, irgendwo sich selbst entdeckt hat. Ich gehöre zum Volk Gottes und ich möchte zum Volk Gottes gehen. Lange Zeit lebte er ein Doppelleben. Er lebte im Verborgenen, im Palast, aber er fühlte sich nicht frei. Fühlte sich irgendwie unter Druck, irgendwie hoffentlich entdeckt niemand, dass ich ein Israelit bin. Moses wurde zuerst mal in aller Weisheit Ägyptens gelehrt, aber er fand nicht das, was er suchte. Und dann war er in der Wüste Midian, dort fand er auch nicht, was er suchte. Weißt du, in der Kaderschule Gottes sind die Menschen immer Suchende. Sie suchen. Und Gott, wenn die eine Schule abgeschlossen ist, kommst du in die nächste Schule. Wenn die Schule Ägyptens abgeschlossen ist, kommt die Schule Wüste. Er ist ein Lernender, ein Dauerstudent, ein Forscher und fragt sich immer wieder, wer ist der wahre Gott? Wie heißt du? Bis er entdeckt, dass der wahre Gott, dieser Ich Bin, der Ich Bin und der Ich Sein werde, bis er sich ihm offenbart. Er suchte hier und deshalb in der Kaderschule Gottes, die Menschen sind immer Suchende. Du wirst merken, Menschen, die suchen, die probieren in der Religion, die probieren im Rauschgift, die probieren vielleicht im Sex, die probieren in der Arbeit, im Erfolg, Karriere machen. Sie versuchen alles Mögliche, bis ihre Frage endlich beantwortet wird von Gott selber. Dann fragt Gott, warum suchst du? Was suchst du noch? Warum bist du noch hier? Verstehst? Warum suchst du? Schau, ich bin hier, greif, pack, nimmst mich an. Moses war als Sohn der Prinzessin Pharaos bekannt. Niemand wusste, kannte was anderes. Niemand ging von was anderem aus. Er war was. Aber er war nicht mit sich selber zufrieden und war in sich selbst nicht glücklich. Nur er selbst wusste und ahnte, ich bin jemand anders. Ich bin nicht an dem Platz, wo ich sein sollte, auch wenn ich eines Tages als Herrscher Ägyptens bin. Ich bin nicht an dem Platz. Und dann die ganzen Intrigen, weißt du, die Machtkämpfe, einer gegen den anderen, und da spielt einer aus, den anderen, einer betrügt und belügt den anderen. Das geht in der Politik, ist gang und gäbe. Das ist nicht mein Platz. Ich möchte ehrlich leben. Ich möchte nicht ständig mich da durchsetzen und Ellenbogen anwenden und Dschungelgesetz. Ich möchte richtig leben. Und dann plötzlich die Ahnungen, die in ihm wach werden, seine Vermutung, die Verdächtigung, ich bin nicht der, ich bin jemand anders. Und finde ich selbst. Und wenn du anfängst zu suchen, Gott wird dich irgendwie draufbringen, vielleicht durch einen Traum, dass du plötzlich im Traum siehst, und Moses kannte seine Mutter, denn sie hat ihn behalten und gehabt, solange er, ja, bis er entwöhnt wurde. Manchmal in Israel, die Juden oder die Beduinen, die entwöhnen mit 12 Jahren ihre Kinder. Dann sind sie erst, wenn sie schon Zähne haben und alles Mögliche, dann kriegen sie keine Brustmilch mehr. Also dauert die Entwöhnung manchmal sehr lange. Beim Samuel, schau in der Bibel, das ist auch so eine Geschichte. So, und dann macht er sich Gedanken bei einer Mutter. Das, was du einem Kind bis 5 Jahre gibst, da sitzt im Kind, das kannst du dem Kind nicht wegnehmen. Alles, dann kannst du alles andere vergessen. So, er plötzlich besinnt sich auf seine Herkunft und weiß, was er ist, nimmt sein Schicksal selbst in die Hand und er lässt sich nicht mehr von anderen dirigieren, weißt du, Partei, Opposition und was weiß ich. Weil das alles war auf dem Königshof. Die ganzen Sprecher und die ganzen Fürsten und Herren und Scheichs und Beduinen. Die Gesellschaft gab Moses nicht mehr die Antwort, die er suchte. Und durch die Gesellschaft fand er auch nicht seine Identität. Er suchte weiter, bis er ein Mörder wurde. Du siehst also, die Suche geht so weit, bis du ein Verbrecher wirst. Bis du in Sünde fällst. Bis du was Schlimmes tust. Bis du, plötzlich, das kommt aus dir raus, ein Mörder. Verstehst du? In jedem steckt ein Mörder drin, in jedem steckt ein Dieb drin, in jedem steckt ein Ehebrecher, in jedem steckt ein Lügner. Jetzt sag mal, Bruder Matthäus, wo sind wir denn? Aber du kannst erst das entdecken und zur Wahrheit zurückfinden, wenn du die Sünde erkennst, was in dir drin steckt. Ich habe jemand umgebracht, sagt er. Und durch den Widerspruch, in dem er stand, konnte er die Lüge nicht mehr weiter ertragen. Er wurde bitter, zornig, wütend auf die Gesellschaft. Warum verändert niemand was? Warum tut niemand was? Da wurde er brutal und hart, unbarmherzig. Bevor du Gott findest, schlägst du in die Gegenseite um. Gehst du in eine andere Richtung, nicht in die Richtung Gottes, sondern du wirst zu Mörder, wie ein Moses. Und da entdeckt er, Vers 24, er wehrte sich, als er erwachsen war, sich dagegen, dass die Leute ihn den Sohn von der Pharaos Tochter nannten. Er wehrte sich, plötzlich sagte, ich bin nicht der, den ihr denkt, dass ich sei. Ich bin jemand anders. Hebräer 11, 25, und er zog vor, mit dem Volk Gottes zu leiden, anstatt für kurze Zeit hier gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden, nichts tun zu können, nichts getan zu haben. Plötzlich zog er vor, etwas zu unternehmen. Und das war ein mutiger Schritt. Er wollte nicht schuldig werden. Nicht schuldig werden an diesem Verbrechen in dem ägyptischen Volk damals. Er wollte nicht mehr länger Theater spielen. Er zog vor. Und das ist, wenn du etwas verändern willst, musst du etwas vorziehen. Er zog vor, lieber Verachtung auf sich zu nehmen, lieber Spott und Hohn auf sich zu nehmen und um Achtung vor sich selbst zu bekommen. Er zog vor, verachtet zu werden, die Schmach und Schande zu tragen. Viele haben Angst vor Verachtung. Deshalb werden sie auch nie was. Was denken die Leute, wenn die merken, dass ich in die Versammlung gehe? Was, ja, weißt du, du wirst verspottet. Viele gehen raus und machen dann einen Umweg und dann erst kommen sie in die Versammlung. Du wirst ja beobachtet, spioniert. Niemand möchte beleidigt werden. Niemand möchte, naja, Betbruder, Betschwester. Klimpel es verein. Verstehst du? Niemand möchte degradiert werden. Wir möchten alle ganz hoch rauskommen. Das ist, was der alte Mensch, unser Ego will. So, niemand möchte herabgesetzt werden, gehasst werden. Niemand möchte in den Schmutz gezogen werden. Der Flüchtling da. Verstehst? Oder niemand möchte lächerlich gemacht werden. Durch nichts. Oder entrechtet oder menschenunwürdig behandelt werden. Jeder möchte so ja, kommen Sie nach vorne in der ersten Reihe, das ist der Platz für Sie. Verstehst? Oder befördert werden. Wir wollen alle groß rauskommen. Und weil Moses Gott vertraute, heißt es hier, und weil Moses Gott vertraute, zog er aus Ägypten aus und fürchtete sich nicht vor dem Zorn des Königs. Die können machen, was sie wollen. Ich werde ihnen nicht das Schulgeld zurückzahlen. Ich werde meinen Weg gehen. Er fürchtete sich nicht vor dem Zorn des Königs. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, Vers 27, als ob er ihn wirklich sehen würde. Und das gab ihm Mut. Weißt du, wenn du Gott vor Augen hast, das gibt dir Mut. Die meisten Leute haben Gott nicht vor Augen. Weißt du, die haben Gott vielleicht im Hinterkopf, aber du musst Gott vor Augen haben. Du musst Gott vor Augen haben. Und weil Moses Gott vertraute, tat er etwas. Es genügt nicht, dass du an Gott glaubst, du musst auch etwas tun, wenn du an Gott glaubst. Und weil er an Gott glaubte, zog er vor, aus Ägypten auszuziehen. Das ist nicht mein Heim. Die Welt ist nicht mein Zuhause. Er trat aus dem Verein aus, verließ den Königstitel, alle Titel, was er gab, er auf, hörte auf, das Königsbrot zu essen, hörte auf Staatskosten zu leben, hörte auf, von der Gnade des Königs abhängig zu sein, von der Obrigkeit. Er aß lieber Heuschrecken und wilden Honig, wie Johannes der Täufer in der Wüste, anstatt feines Mehl und anstatt weiche Seidenkleider zu tragen, trug er einen Kamelhaarmantel. So. Du siehst, auch dieser Johannes hat vorgezogen. Und die Frage ist, ziehst du auch vor, lieber mit dem Volk Gottes Schmach zu leiden? Er weidete lieber Schafe, als die Armee anzuführen, als im Staatsdienst zu stehen oder Beamtengehalt zu beziehen. Das war alles drin damals. Ja, er zog vor. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen. Das war sein Geheimnis. Und das gab ihm Kühnheit. Dieses Wissen, Gott ist vor mir, er geht vor mir. Er bereitet den Weg für mich. Und er sah, was der Pharao nicht sah. Er wusste, was der Pharao nicht wusste. Gott ist mit mir. Das weiß der Teufel nicht, das weiß der Pharao nicht. Er folgte dem unsichtbaren Gott und ging und wusste, wohin ich auch hingehe. Mein Gott ist mit mir, egal, ob ich in Midian bin, in Ägypten bin, aber ich ziehe lieber vor, in Midian dort zu sein und die Schafe zu hüten. Und er tat, was der Pharao nicht wusste, was er tat. Er wurde dort ausgebildet, in der Wüste, beim Stillesein, geduldig zu sein, auf die Stunde Gottes zu warten. Das ist diese Kaderschule Gottes. Er suchte und konnte einfach erst dann nach 40 Jahren sagen, jetzt habe ich es gefunden. Gott ist mir begegnet. Gott ist mir nahe gekommen. So, sein Unterbewusstsein sagt ihm etwas, was er nicht ergründen konnte. Moses, du bist zu was anderem bestimmt. Und jetzt erreiche deine Bestimmung. Was du hier jetzt gelernt hast, in der Unis von Ägypten, in Alexandria oder wo auch immer, das ist nicht das Wissen. Das ist zwar das Wissen der Welt, aber nicht das Wissen Gottes. Da gibt's noch mehr, was du erfahren könntest. Und er versuchte mehr zu erkennen, in mehrere tiefere Bereiche einzudringen, in die unbekannte Welt, in die Welt Gottes. Er sucht etwas Unfassbares, den Unsichtbaren. Und dann plötzlich an diesem brennenden Busch, ich bin, der ich bin. Er suchte das etwas Unverständliches, etwas Unaussprechliches. Unser Leben ist wie ein Traum, ihr Lieben. Unser Leben ist wie ein Traum. Und wenn wir den Traum verstehen wollen, dann müssen wir anfangen, den Traum auszuleben. Den Traum, den du geträumt hast, wie Josef, auszuleben. Papa, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Diese Ehren, die verneigen sich, die Sterne verneigen sich vor mir. Er hat diesen Traum gehabt. Und jetzt beginnt er, den Traum auszuleben in der Kaderschule Gottes. Knast. Nein, zuerst das Loch, dann der Knast. Und so geht's immer weiter. Vergessen, liegen gelassen. Gott selbst beginnt den Suchenden zu suchen. Gott selbst. Und sagt, Moses! Moses! Ja, wie bitte? Der kennt meinen Namen? Und ich sage, Gott kennt deinen Namen. Er weiß, wer du bist. Moses! Und dann offenbart er sich dort am Busch. Und Moses tastet sich so langsam an Gott heran. Ein ganz geheimnisvoller Vorgang. Langsam, das geht nicht mit riesen Schritten sofort. Herr, das bist du, ich bete dich an. Zieh deine Schuhe aus. Siehst, es beginnt etwas Persönliches. Weißt du, in diesen Latschern, da bist du schon 20, 30 Jahre drin. die sind ausgetreten und die sind schon krumm und die Sohlen abgelaufen. Zieh deine Schuhe aus, zieh deine Gewohnheit aus, leg deine Gewohnheit, fang ganz von vorne an. Das ist, was Gott in der Kaderschule und erreichen möchte. Moses, zieh deine Schuhe aus. Ja, ich muss vor Gott barfuß stehen. Es ist heiliges Land, worauf du stehst. Dein Leben steht auf einem heiligen Land. Zieh deine Schuhe aus. Moses begegnet nicht dem Gott der Philosophen und der Gelehrten und den Dichter und Denker. Gott begegnet dem, hier begegnet Moses dem persönlichen Gott. Zieh deine Schuhe aus. Ich will dich barfuß haben. Du sollst spüren den Boden, die Erde. Er begegnet dem Schöpfer des Universums am Dornbusch. Du musst es vorstellen, da liegen bestimmt noch ein paar Stacheln irgendwo rum. Zieh deine Schuhe aus. Am Feuer, das ist heiß. Der Dornbusch brennt und verzehrt sich nicht und so weiter. Und so unerklärlich begegnet ihm Gott. Geschwister in der Kaderschmiede Gottes, wir machen unerklärliche Erfahrungen. Das wird uns genommen und das wird uns genommen. Und wir sagen, das darf nicht sein, das ist nicht wahr, das ist nicht mehr natürlich, das ist nicht mehr echt. Verstehst du, was Gott alles so von einem erwartet? Und du stehst in einem Kampf, du ringst. Manchmal denkst du, es geht nicht mehr. Oder es geht hier nicht mit rechten Dingen zu, was so alles passiert in meinem Leben. Da muss irgendein Fluch auf meinem Leben liegen, da muss irgendwie eine Verdammnis über mein Leben sein, da muss irgendwie eine Seuche, eine Pest mich überfallen haben. Weißt du, wir fangen alle möglichen Gedanken an zu denken. Und weißt du, was Gott will? Dass du ein bisschen näher kommst. Durch die Krisen. Komm mir ein bisschen näher zu mir. Noch ein Schritt. Und genau das ist, was Gott will. Gott macht Moses neugierig. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Moses ist vor lauter, der brennt schon vor lauter Neugierde jetzt. Was ist das? Den ganzen Tag steht sie da und der Busch verbrennt nicht. Viele Menschen haben nur Scheuklappen, wenn es um Gott geht. So oder rosarote Brille, nur so muss Gott sein und nur so kann ich Gott erleben. Aber Gott will uns ein bisschen näher kommen. Betrachte ein bisschen näher, schau ein bisschen besser hin. Moses hat sich nicht mehr auf sich konzentriert. Ich will hingehen und den Busch mal sehen. Ich will den Busch mal untersuchen. Er ging nicht nur von sich aus, sondern Gott hat ihn gelockt. Und so ist es, wie Gott Menschen führt und leitet. Er lockt uns. Der Teufel verführt uns, aber Gott lockt uns. Er sah diesen Busch und lässt sich auf dieses Abenteuer ein. Er sagt, ich kann hier nichts verlieren, wenn ich hingehe. Was ist? Das ist ein Busch nur, wo brennt. Ich kann nichts verlieren. Ich kann nur gewinnen. Ich kann hier vielleicht eine Erfahrung machen, was ich noch gar nicht gelesen, noch nicht studiert habe, was mir noch niemand was beigebracht hat. Hier ist irgendetwas im Busch. Hier ist irgendetwas im Busch. Verstehst du? Und er entdeckt hier was Neues. Und Geschwister, wer nichts wagt, der gewinnt nichts. Weißt du, ich lasse noch manchmal so Statements reinfließen, damit die Botschaft abgerundet ist für dich persönlich, damit du was anfangen kannst damit. Wer nichts wagt, gewinnt nichts. Moses ist offen für das Neue, für das Andere. Und deshalb die Kaderschmiede Gottes. Gott will uns versetzen, weiterbringen, fortführen, unseren Horizont sprengen. Und er will mit uns weitermachen. Und wir sollen darauf achten, wie sind die Spuren Gottes in meinem Leben? Er will sich in uns immer wieder steigern, immer größer, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung, von Erlebnis zu Erlebnis. Was du bisher weißt, ist nicht alles. Was du bisher hast, ist auch nicht alles. Gott hat noch viel mehr zu geben und jetzt wollen wir auf die Spur kommen. Gib dich mit dem bisher Erreichten nicht zufrieden. Diese Selbstzufriedenheit. Meine Seele, jetzt das Vorrat für viele Jahre. Du verlierst deine Seele. Es geht um deine Seele. Und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Weißt du, jetzt habe ich so viel Vorrat. Oh. Hör auf mit Selbstzufriedenheit. Gott versucht dich wach zu rütteln. Das werde ich auch morgen darüber noch sprechen. Weißt du, Gott gibt so einen Schuss vom Bug. Puh, was ist denn das? Und plötzlich sind wir hellwach. Verstehst du, ein Anstoß, ein Ärgernis. Gott ruft Moses ganz persönlich durch diese Geschichte hier mit dem brennenden Busch. Nach 40 Jahren ist er reif für die Stimme Gottes. kann Gott verstehen erst und kann mit Gott in einen Dialog eingehen. War offen für das Reden Gottes. Und jetzt kann er mit Gott sprechen, nach 40 Jahren. Praktisch, er ist jetzt schon alter Knacker. 80 Jahre alt. 80 Jahre. Und es gibt hartgesottene, und manche brauchen ein Leben lang, bis sie kapieren, bis sie was verstehen, bis Gott zu ihnen reden kann. Aber Gott sei Dank, dass er redet. Und dass er kann auch mit 80 Jahren. Und da hat er noch das ganze Leben vor sich. 40 Jahre dient er noch in der Autorität Gottes jetzt. Weißt du, lieber die Axt wird geschärft und dann kannst du mit einer scharfen Axt in kurzer Zeit viel mehr erreichen als mit einer stumpfen. Moses war hörbereit. Gott offenbart sich diesem Gottsucher. Weißt du, wenn du dir Zeit nimmst, um Gott zu suchen, dann wirst du schon ihn finden. So wie man Pilze im Wald findet. Du wirst finden. Du musst nur deine Augen aufmachen und immer wieder hingucken und sagen, vielleicht unter diesen Sträuchern, dass noch was ist. Du musst wissen, wo die Pfifferlinge wachsen. Geistlich. Sonst findest du nicht. Da ist nichts da, verstehst du? Und dann suchst du vergeblich. Moses übergibt sich Gott und sagt, Herr, jetzt ich habe alles getan als Mensch. Ich bin zum Mörder geworden. Ich bin jetzt hier in Ägypten. Ach, wenn das bloß nicht passiert wäre. Ich kann mir vorstellen, er macht sich auch selbst Vorwürfe. Wäre das mir bloß nicht passiert, wäre meine Hand nicht ausgerutscht, hätte ich den nicht da erdrückt. Moses legt alles zurück, seine ganze Gewohnheiten, seine ganze Erziehung ist bereit, neue Wege zu gehen. Und in dieser Zeit arbeitet Gott an ihm. Man lernt Gott kennen, indem man trotzdem den Herrn nicht aufgibt, egal wo man ist. Und der Herr war mit Josef und der Herr war mit Moses, wo er auch hinging. Wo du hingehst, da werde ich auch hingehen. Beim Hüten der Schafe entdeckt plötzlich die Stimme Gottes. Gott redet zu mir. Zuerst mal visuell durch diesen brennenden Busch. Moses lernt Gott kennen durch Erziehung, durch seine Mutter, durch die Königstochter, durch die Ausbildung. Und dann durch die Stimme Gottes. Und das ist das Wesentliche. Du hast viel in deinem Leben schon gelernt. Du hast viel gelesen in deinem Leben. Aber das Wichtigste kommt noch. Und das ist die Ausbildung bei dem lieben Gott. In seine Schule. In der Gottesschule. Weißt du, jetzt musst du das Volk Gottes leiten. Verstehst du das? Während er für Gott dient, das Volk leitet. Und es ist ein, ja, sturer Mensch. Ein egoistischer Mensch, das ist der Moses alles. Weißt du ja ganz, er ist schon gebildet und qualifiziert, er weiß, wie man sich benimmt, er ist ein Diplomat. Aber, wenn es darauf ankommt, geht ihm der Gaul durch. Verstehst du? Und da wird jetzt geschliffen. Da wird er einfach geschliffen. Jetzt, Moses sei barmherzig mit den armen Israeliten, die jetzt in der Wüste sind. Die Gott nicht verstehen. Die ständig murren und meckern und ständig sich aufregen. Weißt du, du hast gute Arbeit gemacht mit den Schafen, aber jetzt hütest du mein Volk. Und dann sagte vielleicht, lieber Gott, oh lieber Gott, ich würde lieber einen Sack Flöhe hüten, anstatt dieses Gesindel da. Das war kein Vergnügen. Aber gerade dort wurde er zubereitet zu dem, was Moses sein sollte von Gott aus. Nämlich nicht nur für andere da zu sein, sondern Gott will für ihn da sein. In der Kaderschmiede Gottes, da ist Gott für uns und wir lernen von Gott. Man lernt Gott kennen durch Schwierigkeiten, durch Widersprüche, durch Ablehnung. Moses, was glaubst denn du? Denkst du, der liebe Gott redet nur durch dich? Aber Gott hat sich den Moses erwählt, tut mir leid. Und nicht die anderen Scheichs. So, man lernt Gott kennen durch Kämpfe, durch Versagen, durch Fehler und schließlich durch die Offenbarung. Und das ist alles. Bei jeder Sache, in allem ist eine Offenbarung drin. In den Schwierigkeiten steckt eine Offenbarung drin. In dem Widerspruch ist eine Offenbarung drin. Du musst nur den Schlüssel dazu finden. Man lernt Gott kennen durch das, was man tun muss. Bau die Stiftshütte. Nach der Vorlage, die ich dir gezeigt habe, jetzt merk dir was. Und bau so eine Hütte unten in der Wüste. Weißt du, Gott schafft sich das Instrument, worauf er nachher spielen will. In der Ewigkeit. So, was er mit den Gesetzestafeln da gemacht hat, er schmeißt hin, auch aus Zorn. Der hätte warten können und Gott fragen sollen, lieber Gott, was soll ich mit den Gesetzestafeln machen? Soll ich die wieder zurückgeben, die Gesetze? Ja, vielleicht wäre es das Beste gewesen. Nein, er haut rum, dieses Gesindel da. Wird wütend und zerschlägt, das Kalb zerschlägt. Moses erkennt Gott. durch Beobachtung, durch Erfahrung. Sein Inneres wird reifer und reifer und seine Augen sind nicht blind geworden. Er war immer noch hellsehend. Er konnte sehen von einem Ende bis zum anderen des Heiligen Landes. Er wurde geprägt durch das, was die Eindrücke, was da passierte. Als nachher die Miriam, die Schwester von Moses, die ja älter war, die ja Moses große Dienste getan hat, sein Leben gerettet hat, die Miriam, die da gesagt hat, ich weiß noch eine Frau, die jetzt noch stillt, ich könnte es besorgen. Weißt du, der müsste sein Leben, verdankt ja sein Leben, dieser Miriam. Und Miriam hat gemotzt. Weißt du, der hat nicht nur Gott gelobt, der hat auch gemotzt. Und du bist aussätzig geworden. Und Moses sagt, ich gehe nicht weiter, bis meine Schwester Miriam vom Aussatz gereinigt ist. Wir bleiben eine ganze Woche hier. Der Mensch wird durch Tiefe geprägt, nicht durch die Höhe, durch Tiefe. Durch Eindrücke, die in einem reingedrückt werden. In der Wüste lernt er auf Gott zu hören, bekommt seine Anweisung von dort, lernt Gott zu verstehen, hat Gottes Gegenwart und so weiter. Und da brauchst du niemand Großes außenrum. Weißt du, wenn du mit Gott allein bist, da wirst du so belehrt, da reichen dir die Zettel nicht, die du dabei hast, um das alles aufzuschreiben. Weißt du, Gott redet und Gott redet. Und du kriegst, wenn er einmal anfängt zu reden, dann hört er nicht mehr auf. Das ist der liebe Gott. Wahre Heilige, die werden von Gott bedient in der Wüste. Die nehmen keine Bibliothek mit, die nehmen keinen Laptop und Computer mit und kein Handy mit. Die nehmen nur sich selbst mit und Gott. Und dort begegnen sie dann dem Herrn. Und dann stehen sie vor dem Herrn und sagen, Herr, hier bin ich. Gottes Menschen haben Boden unter die Füße, sind aufrechte Menschen, ehrliche Menschen. So war Moses war in seinem Kern ein ehrlicher Mensch. Ein liebender Mensch, der wollte Moses war ein gerechter Mann. Er wollte, dass die armen Israeliten nicht unterdrückt werden. Er wollte das Recht, also das Gute in seinem Land, aber er hat falsche Mittel angesetzt, im Fleisch gehandelt. So. Wer vor Gott sich verantworten kann, der kann auch vor sich selbst verantworten, kann auch vor andere verantworten. Er sagt, ich diene Gott jetzt und sonst niemand. Keine Institution, keine Kirche, keine Religion, ich diene Gott. Und dann hat er auch keine Angst vor dem Tod. Das siehst du, er fürchtet sich nicht vom Zorn des Königs. Er steht aufrecht da. Und das gab ihm Kühnheit, weil er Gott vor Augen hatte. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hat Gott vor Augen gehabt. Der steht aufrecht, ehrlich, anständig, hat nichts zu verlieren. Er weiß, die Wahrheit wird siegen. Das Rechte wird siegen. Das Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Wer Gott nicht versteht, der lebt schon in der Finsternis. Der lebt schon in der Finsternis. So, die Kaderschmiede Gottes. Von David heißt es einmal, durch Kämpfe hast du mich stark gemacht. Durch Kämpfe hast du mich stark gemacht. Weißt du, Gott macht dich stark durch Stürme. Danke Gott doch für deine Stürme. Oh, preise ihn, verstehst du? Da wird sich der Teufel grün und blau ärgern. Aber preise Gott für die Anfechtung, für die Widerstände, für die Herausforderungen. Wie heißt es Hebräer 11 von Vers 33 noch weiter? Und diese haben durch den Glauben, jetzt pass auf, die andere Hälfte, nicht wie Moses, sondern diese, die nicht bekommen haben, sie haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen verstopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen. Aus der Schwachheit sind sie zu Kräften gekommen. Das sind die anderen. Die sie haben durch den Glauben. Sie sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen oder in den Sack gesteckt. Beides miteinander. Verstehst du? Denk nur an Judith. Ein apokryphisches Buch, was da passiert ist. Man versteht und erlebt Gott erst, wenn man Schwierigkeiten und Nöte hinter sich gelassen hat. Das war Gott, der hat mich durchgetragen, der hat mich nicht verlassen. Wenn man niemand das erklären kann, dann war es Gott. Fleisch und Blut verstehen das nicht. Weißt du, wenn du sagen würdest, ich habe gekämpft und ich habe mein Bestes eingetan, wir tun alle unser Bestes. Aber das Beste reicht nicht aus, um was Besseres zu erreichen. Lies mal weiter, Hebräer 11. Die wahren Helden Gottes leben aus einem anderen Wissen, aus einer anderen Kraft schöpfen sie, oder aus einer anderen Quelle schöpfen sie ihre Kraft. Sie haben einen anderen Geist. Das sind die Menschen, die dann vor Gott stehen. Sie wurden von Gott abgehärtet. Ins Feuer gesteckt, raus. draufgeklopft, wieder abgekühlt, wieder gehärtet. Und so wirst du zum Stahl. Kruppstahl. War was. Wirst stark, verstehst du? Sie wurden von Gott abgehärtet. Die Geistesschule und die Glaubensschule. Und deshalb spreche ich heute hier über die seelische Härtung. Das ist die kahle Schule. Seelische Abhärtung. Seelisch. Denn dir geht's so, wie es deiner Seele geht. Abgehärtet. Dass man trotz den Widerständen weitermacht, sich nicht aufgibt und noch andere Kräfte mobil macht. Es geht um, die Geistesschule ist seelische Abhärtung. Hebräer Kapitel 10, Vers 38. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn aber er zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Also, das ist, was Gott plant, was Gott vorhat. Wer mit Gott übereinstimmt, der weicht nicht, der schmeißt nicht hin, der haut nicht ab, der taucht nicht unter, der zieht sich nicht zurück, der kündigt nicht, der wechselt nicht den Standort, die Gemeinde oder was es auch immer ist. Der bleibt konstant bei dem, wo Gott ihn hingestellt hat. Der wird seelisch abgehärtet. Nur Weichlinge und Feiglinge und Mietlinge tun das. Die Schlaffis. Und die Jämmerlappen, die Schlaffis. Oh, kann heute nicht mehr. Nein, in dem Moment, wo du das sagst, ich kann nicht mehr, kommt ein böser Geist über dich. Ganz einfach. Ja, du kannst nicht. Da kommt der Schlaffi-Geist. Schlaffi-Christen, Schlaffi-Geist, verstehst? Hör doch auf zu sagen, weißt du, es gibt Gebete zu Gott und Gebete zum Satan. Und Satan ist auch ein Anbetungswesen. Der hat mal angebetet und der weiß ganz genau, sag nur was, egal was, und schon passiert es. Diese Weichlinge, sie werden kritisch verschwinden, sobald sie hören, jetzt müssen wir alle in den Ofen rein. Lieber Gott, nein, bitte nicht. Nimm den anderen, mein Nachbar. Weißt du, wenn es nicht nach unseren Vorstellungen geht, dann lassen wir die Flügel hängen. Diese Leute, die immer wieder so drum hängen und nicht weiterkommen, weißt du, die sind nicht in der Schule Gottes. In der Schule Gottes, da sitzt du, musst du ganz stramm sitzen. Der Lehrer kommt rein, aufstehen. Das kennen wir heute nicht mehr. Weißt du, heute gibt es keine Achtung mehr in der Schule. Wir tun ja alle Lehrer leid. Und dann aufstehen, anständig sein in der Schule Gottes. Weißt du, viele haben nicht einmal die Grundschule besucht und geistlich gesprochen, meine ich. Sie wissen nicht, was soll man machen? Wie ist das ABC? Wie geht man vor? Lies mal Hebräer 11. Sie würden nie, weißt du, Gott will, dass dein Name in Hebräer 11 steht. Durch den Glauben. Durch den Glauben, durch den Glauben, durch den Glauben. Du solltest zum Glaubenshelden gerechnet werden. Wenn du in den Himmel kommen willst, musst du ein Glaubensheld werden. Im Himmel gibt's nur Glaubenshelden, Helden. Von wegen, weißt du, kann ich nicht. Die haben Königreiche bezwungen. Schwache Leute. Denk nur so an ein paar Frauen, Judith. Oh, guck mal, was die gemacht hat. Die hat zuerst mal das, oder die Esther. Lies mal diese Geschichten, Frauengeschichten. Das schwache Geschlecht hat so Königreiche bezwungen. Gerechtigkeit geübt. Verheißungen erlangt. Löwen Rachen verstopft. Feuers Kraft ausgelöscht. Wir werden nicht unsere Knie beugen. Wir bleiben stehen. Das ist. Du musst nur eines stehen bleiben. Sonst nichts. Bleib stehen da, so wie du stehst, wie der liebe Gott dich geschaffen hat. Dem Schwert entronnen, aus Schwachheit herausgekommen, fremde Heere in die Flucht gejagt. Schwache Menschen, fremde Heere in die Flucht gejagt. Wie haben sie das gemacht? Nehmen sie einen Brief, lassen, legen sie ihn vor im Tempel Gottes und sagen, lieber Gott, lies mal, was der König da geschrieben hat. Und dann ist der Engel Gottes durchgezogen und 183.000 Mann wurden erledigt, die so gespottet haben wie Spötter. Gott rechnet mit den Spöttern ab. Aber du musst wissen, was man tut in Krisensituationen. Nicht gleich so Ping-Pong gleich so zurück wieder gibt. Nein, antwortet dem Mann nichts. Wenn der da raufbrüllt, auch in Hebräisch, antwortet ihm nichts. Seid ganz still, guckt in die Luft. Ja, weißt du, Gott zeigt uns manchmal, ruhig zu bleiben, passiv zu bleiben, auszusitzen, auszustehen. Wer flieht, der nimmt seine Probleme mit, wo er hinrennt. Seine Ängste, seinen Kummer, seine Sorgen und nicht nur seine Sünden. Gott will, dass wir über uns hinauswachsen und Überwinder werden. dass wir unsere Begrenzung überwinden. Herr, liest du das, mach du was, lieber Gott, du bist Gott und du hast alles unter Kontrolle. Sprich ein Machtwort, Herr. Ich kann's nicht. Der Doktor kann's nicht. Der Psychologe kann's nicht. Die Verwaltung kann's nicht. Wer kann's überhaupt noch? Du, Vater im Himmel. Gott lässt uns immer wieder bis an die Grenzen kommen oder stoßen. Und er sagt jetzt, überwinde mal. Überwinde die Grenze. 5. Mose 19, Vers 8. Und wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitern wird. Es geht jetzt, weißt du, die Kaderschmiede Gottes, es geht um deine Gebietserweiterung, deine Lebenserweiterung. Weißt du, dass du vom Leben was hast? Dass du das Leben genießen kannst und dich am Leben freuen kannst? Und wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitern wird oder will, wer deinen Vätern versprochen hat, hier in der Bibel, wie er verheißen hat, und alles Land dir gibt, das er dir zugesagt hat, deinen Vätern zu geben, wenn du nur alle diese Gebote halten wirst, dann wirst, nein, lass mich mal noch lesen, wie heißt es hier, wenn du alle meine diese Gebote halten wirst, dass du danach tust, wie ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst, in seinem ganzen Wegen wandelst, dein Leben lang. Dann kriegst du es, dann wird es funktionieren, dann wird es klappen. Du musst nur da drin bleiben. Ist auch so eine ganze Geschichte. Einfach, ich bleibe. Ich bleibe dabei. Gott sucht sich selbst seine Leute aus und bildet sie aus. Und er weiß, was er braucht und wie sie sein sollen. Und er nimmt sie dann auf Seite. So, verbirg dich am Bach, Elia. Josef, sei still. Moses, warte auf meine Stunde. Und das ist permanent. Sie alle haben ihre Lektionen irgendwo gelernt. Und weißt du wo? In der Stille. Sie haben ihre Lektionen gelernt in der Stille. Im Verborgenen. Unsichtbar. Und dort haben sie, im Verborgenen haben sie Offenbarungen bekommen. Erleuchtung, Erkenntnis. Weißt du, das übersteigt alles menschliche Verstehen und Begreifen. Alles Natürliche. Du kannst studieren, so viel du willst. Weißt du, Offenbarung ist Offenbarung. Ein Lichtblick offenbart Ewigkeiten. Dort in der Verborgenheit bekommt man geübte Sinne, gereifte Wahrnehmung, einen geschärften Geist. Weißt du, du kannst nichts anderes denken. Den ganzen Tag nur das eine. Verstehst du? Und weil du das eine denkst, das ist, deshalb wird es so geschärft. Dort in der Verborgenheit bekommst du andere Erziehung und Reife. In Gottes Kaderschmiede wird man bearbeitet. Und jetzt pass auf, wie. Denk nicht mit diesem großen Vorschlaghammer. Oder Schmiedehammer. Weißt du, viele Leute denken, diese Bearbeitung, wie Gott mich bearbeitet. Ich will dir etwas verraten, ob du es verstehst oder nicht, ist mir egal. Aber ich möchte dir sagen, wie Gott an uns arbeitet. In der Kaderschmiede Gottes wirst du bearbeitet durch Schwächlinge. Schwächlinge. Durch Schwachheiten. In der Kaderschmiede Gottes wirst du bearbeitet durch die Schwachen. Du musst die Schwachen tragen. Das ist deine Aufgabe. Und dann lernst du, lieber Gott, ich habe was anderes erwartet davon. Weißt du, und dann musst du mit deinen eigenen Schwachheiten noch fertig werden. Mit Schwächlinge wirst du in der Kaderschmiede Gottes bearbeitet. Du wirst bearbeitet durch Missverständnisse, durch Ablehnung, durch Versagen anderer Leute, die lassen den Strick aus der Hand und dann fällt wieder alles runter. Kennst du sowas? Du lernst aus der Behinderung was zu machen. Durch deine Behinderungen und durch deine Schwächen wirst du stark, da reifst du. Da werden dir die Augen geöffnet durch die Behinderung, da siehst du erst, was die Sache ist. Und Gottes Plan ist unsere Reife und du wirst durch Schwächlinge stark gemacht. Die Schwächlinge in deiner ganzen Umgebung. Lauf den Schwächlingen nicht aus dem Weg und sag, also mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber gerade das sind deine Lektionen. Das sind deine Punkte, die Schwächlinge. Gottes Plan ist unsere Reife durch unseren Dienst, durch unsere Erfahrung, durch unsere Prüfungen, indem wir, wie lange muss ich euch tragen? Moses musste die Schwächlinge tragen. Er hat sogar Gott mal geklagt und steht vor Gott und sagt, wie lange muss ich dieses Volk tragen? Schwächlinge. Gott will ein reifes Personal haben und wir reifen durch Gehorsam. Einfach, Gott hat mir die Last auferlegt und ich trage diese Last. Wir reifen durch innere und äußere Kämpfe. Wir reifen, und das sind diese Hammerschläge, durch Bloßstellungen, durch Blamagen, unsere Schwachheiten. Mensch, schon wieder was ausgerutscht, schon wieder nicht ganz korrekt gewesen. Wir reifen durch Leiden, Kapitel für sich selbst, will ich nicht groß eingehen darauf. Hebräer Kapitel 12, wir reifen durch Züchtigung. Hebräer 12, Vers 11, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht zum Halleluja und zur Freude und zum Jubel und zum Jauchzen, sondern bewirkt Traurigkeit. Und nachher aber gibt sie denen, die dadurch geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Aber erstes Mal, schon wieder. Wir reifen durch Versagen, durch Enttäuschung, durch Verluste. Verstehst du? Das sind die Lektionen, die der liebe Gott uns ständig anbietet. Jetzt schlagen wir Seite 5 auf. Verstehst du? Und da steht Loslassen. Wir lernen durch Loslassen. Durch Demütigung. Wir reifen durch Bewältigung der Aufgaben, die Gott uns gibt. Und manchmal sind das ganz unangenehme Aufgaben, die wir bekommen. Die, ich möchte lieber was anderes. Ich möchte predigen. Ich möchte vorne stehen und beten. Verstehst du? Oder ich möchte lieber das und das. Aber dann sagt er, du, Klo putzen. Verstehst du? Oder irgendwas anders. Wir reifen durch Bewältigung unserer Aufgabe. Gott sagt, ich war mit Moses und Josua, so wie ich mit Moses war, so will ich auch mit dir sein. Und deshalb, ich bleibe bei dir, ich lasse dich nicht los. So wie ich mit Moses war, werde ich auch mit dir sein. Ich lasse nicht von dir. Ich lasse dich nicht in Stich. Also Moses, geh, mach das, was du machst. Du wirst ein anderes Land, du wirst anders werken. Du wirst nicht mehr in der Wüste sein, aber du wirst jetzt im Kanaan sein. Und glaub nicht, das gelobte Land, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Da gibt's keinen Honig und keine Milch. Da musst du zuerst mal Kühe verschaffen und Honig und Bienen dir anschaffen. Und dann so langsam Milch und Honig. Gott erlaubt, dass gerade uns Dinge passieren, die nie passieren dürften. Furchtbar. Furchtbar. Dass wir stolpern oder ausrutschen. Gott erlaubt dies. Weißt du, Gott hätte es auch verhindern können, aber er tut's nicht. Und ich sage dir ein Geheimnis. Gott erlaubt, dass wir scheitern, dass wir verlieren, dass wir enttäuscht werden. Die Krisen und Spannungen und so weiter und die Schwierigkeiten bringen uns nicht um, Brüder und Schwestern. Die bringen uns nicht um. Im Gegenteil, sie befördern uns. Die Krisen und Schwierigkeiten befördern uns. Sie lösen bei uns was aus, so wie Adrenalin. Da werden positive Hormone freigesetzt, dass wir sagen, und jetzt erst recht. Und jetzt erst recht. Und jetzt erst recht. Verstehst du? Da wird was ausgelöst. Da wird der Heilige Geist freigesetzt. Das ist die Freisetzung, wovon wir immer wieder reden, aber die meisten nicht verstehen, was Freisetzung ist. Sie bringen uns nicht um, die Schwierigkeiten. Durch Krisen kommen wir schneller vorwärts. Erreichen wir schneller die andere Seite. Diese Krisen bringen uns nur in eine andere Klasse. Auf eine ganz andere Ebene. Auf einer höheren Stufe, ein neuer Lebensabschnitt. Wenn ich die Krise bewältigt habe, kommt ein neuer Lebensabschnitt in meinem Leben. Das weiß ich ganz genau. Und ich habe eine wunderbare Entwicklungsphase hinter mir. Ein guter Wein setzt sich. Verstehst du? Setzt sich, wird ruhig. Wir kommen auf einen anderen Entwicklungsstand. Im Koran, da ist eine Stelle, da heißt es im Koran, über jede Pflanze steht ein Engel und der immer wieder der Pflanze sagt, wachse, 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 wachse. Dieser Engel sagt der Pflanze, wachse. Und genauso über jeden Christen steht ein Engel, der sagt, wachse, wachse, wachse. Wachsen musst du selbst natürlich. Ziehen kann der Engel kann dich nicht ziehen, dann zieht er mit den Wurzeln dich raus. Aber er kann dir sagen, wachse, wachse, wachse. Du wächst durch diese göttliche Erziehungsmethoden, durch diese Kaderschmiede Gottes, wo du da bist. Wer möchte schon gezüchtigt werden? Ich nicht. Ich habe keinen Bedarf. Verstehst du? Das macht euch keine Freude zuerst einmal. Aber dann, wenn es vorbei ist, dann sagst du, prima. Dann schreibst du meine Biografie. Ich war tot und ich bin lebendig geworden. Gott hat Gnade geschenkt. Wer möchte schon ein stressiges Leben haben wie Moses? Wer möchte das? Wer möchte diszipliniert werden und ermahnt werden und korrigiert werden und beschnitten werden und zurechtgewiesen werden und dann von dem lieben Gott geknetet werden? Ich bin der Töpfer und du bist Der Ton heißt, singen wir immer wieder, weil es geknetet werden. Oh, 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 Gott, da drückt's schon und schon wieder. Pix. Wer möchte schon unter dem Schmiedhammer Gottes kommen und auf dem Amboss sich legen und sagen, jetzt hau drauf. Schlag drauf. Verstehst? Kein vernünftiger Mensch. Jesaja 54, Vers 16. Krieg, Kampf, 16 ist Kampf und Krieg immer. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, sagt der Herr, der die Kohlen ins Feuer anbläst und die Waffen macht nach seinem Handwerk. Und ich habe auch den Verderber geschaffen, um zu vernichten. Guck mal, ich habe den Schmied gemacht. Gott hat deine Schmiede gemacht. Ich habe den Schmied gemacht, der die Kohlen liefert, das Feuer anbläst. Der Schmied, wer das auch immer ist. Was macht so ein Schmied? Ein Schmied schmiedet Waffen. Vorwiegend damals Flugscharen auch. Aber vorwiegend waren Waffen. Der Schmied ist ein grober Handwerker, ein harter Bursche, der schlägt zu, er hitzt, kühlt ab, hämmert, der kennt keine Gnade. Und weißt du, was Gott will? Gott will aus dir eine scharfe Waffe machen. Damit keine Waffe, die gegen dich gerichtet ist, was ausrichtet. Gott will dich zu einer starken Waffe machen. Deshalb, du musst gehärtet werden, gestählert werden und noch gehärtet werden. Gott will dich schlagkräftig machen. Bei Gott soll niemand unnütz herumsitzen, müßig, unbrauchbar, Däumchen drehen und sagen, was soll mein Leben? Nein, Gott will uns gebrauchen zu Pflugscharen und Schwertern. Verstehst du, das ist, was Gott machen möchte. Zu Pflugscharen und zu Schwertern. Er will uns qualifizieren, ausbilden, trainieren. Und wir müssen dieser Kaderschmiede Gottes jetzt uns willig ausliefern und sagen, Herr, hier bin ich. Bin bereit. So dieser Klumpen Eisen. Weißt du, das muss behämmert werden und immer lang gezogen werden oder in irgendeine Form gegeben werden. Ausgeliefert werden. Du musst Moses so dem Nil ausgeliefert werden. Aufgezogen werden im Hof des Pharao. Weißt du, zu der Kaderschmiede gehört auch, dass du mit Widersprüchen leben lernst. Widersprüche. Spricht alles gegen dich. Widerspruch. Verstehst? Keiner bejubelt dich, keiner besingt dich. In der Kaderschmiede Gottes sollen wir unsere Identität entdecken. Wenn niemand mich will, aber ich will mich selbst. Gott will mich. So, unsere Identität, dass wir alles vergessen, so wie Josef, er hat alles vergessen, seine Brüder, seine Familie, seine ganze Sippe, alles hat er vergessen. Abraham und Isaac hat er alles vergessen. Ich schaue auf Gott. Hat alles verlassen, wurde von Gott selbst dann gerufen, als die Zeit reif war. Weißt du, wenn deine Stunde kommt, passieren Wunder über Wunder, werden Wunder über Wunder passieren. Gottes Diener gehen durch eine sehr harte Schule. Es ist die Elite-Schule der Könige und Priester Gottes. Weißt du, diese Kaderschmiede Gottes, du kommst mit den schlimmsten Menschen zusammen. Tut mir leid, aber ich sage dir die Wahrheit. Wenn du Gott von Gott geliebt bist, von Gott, wenn Gott einen Plan mit dir hat und Gott dich verwirklichen will und Gott aus deinem Leben was machen will, du kommst mit den schlimmsten Menschen zusammen, die es je gibt. Ich will keine Namen nennen, niemand nennen, mit den asozialen Typen, mit ungehobelten Gesindeln, mit unerzogenen Menschen. Du kommst mit frechen Leuten zusammen, mit streitsüchtigen Leuten, weißt du, und die schleifen und die polieren dich. Ja. Ich sage dir die Wahrheit. Ich weiß aus meinem persönlichen Leben, so geht es in der Kaderschmiede Gottes. Die Leute, nicht die Braven, die, oh, hei, dann bitte rede. Nein, die kritisieren und dann aufschreiben. Ich habe in Heilbronn einen gehabt, der hat in jedem Gottesdienst aufgeschrieben, wie oft ich Jesus genannt habe, wie oft ich Gott genannt habe und wie oft ich den Heiligen Geist genannt habe. Dann konnte mir nach jeder Predigt sagen, du hast heute so und so viel Jesus genannt. Bei dir ist heute Jesus zu kurz gekommen. Verstehst du? Lauter so Schmarrn. Verstehst du? Hat nur Strichliste gemacht. Der hat nichts anderes zu tun gehabt. Nur zu kritisieren. Einfach sowas gibt es. Sowas macht man mit. Muss man auch tragen. Und jetzt heißt es, so einen Schwachen zu tragen. So einen Schwachen zu tragen. Und den nicht verachten. Gut, der weiß nicht anders. Und das lasse ich zu und das akzeptiere ich. Und dann bin ich nur mal in der Werkstatt, der war bei der Polizei Meister, Auto, Kfz-Meister. Und dann bringe ich mein Auto hin, will was sagen und sage, Bruder sowieso. Und ich habe irgendwie dem noch so ins Ohr geflüstert, Bruder sowieso. Dann sagt er plötzlich, Bruder sowieso. Also sein Name ausgerufen. Ich wusste nicht, dass du in einem Kloster bist, in einem Orden bist. Verstehst? Und dann hat er aufgehört, da wusste er, was es ist, wenn die andere ihn hänseln und andere ihn kritisieren, was das bedeutet. Dann war er der liebste Mensch nachher. Aber er muss seine eigene Schule machen, seine eigene Lektion muss lernen. Bruder D. Und das ging immer wenn es ging. Und er musste ja ständig gerufen werden, er war ja der Meister. Bruder, der hieß, war nur noch der Bruder, sagte, ich werde diesen Bruder nicht mehr los. Ich werde diesen Bruder nicht mehr los. So. Die Kaderschmiede Gottes besteht aus lauter Spezialkurse. Immer extra Behandlung, Sonderbehandlung, meistens harte, ätzende Behandlung. Das geht an die Nerven, an die Nieren. Das passiert. Da denkt nicht praktisch, oh, das ist so schön, Pastor zu sein. Ich würde gerne das abgeben. Verstehst du, du weißt es gar nicht, was es ist, was es bedeutet, Diener Gottes zu sein. Irgendwo im Reich Gottes zu stehen. Weißt du, es ist kein bequemes Leben. Du wirst mit Menschen konfrontiert, die genau das Gegenteil von dir sind. Das ist die Kaderschmiede Gottes. Da wird es drauf gehauen. Die geistlos sind, gedankenlos sind, unsensibel, unachtsam. Die viel reden oder nichts sagen wieder. Beides ist schlimm. Weißt du, du wirst konfrontiert mit diesen Dingen, die ständig was tun wollen oder dann passiv sind auf der anderen Seite wieder, die sich nicht bewegen lassen oder die pingelig sind, kleinkariert oder dann großzügig und verstehst wir. Manche, die sich nicht beherrschen können. Du wirst, und genau diese Leute kommen in deinen Weg, deinem Lebensweg. Und dann danke Gott dafür. Weißt du, die alles kontrollieren wollen, alles bestimmen wollen, die sich überall einmischen, wie man Kinder erzieht, obwohl sie selber nie Kinder gehabt haben, die sich vordrängen. Weißt du, mit solchen Leuten kommst du zusammen. Das sind diese Grobschmiede. Das sind diese Grobschmiede. Mit diesen gegensätzlichen Menschen musst du dich einlassen. Weißt du, du willst nicht, aber der Herr sagt, hab sie lieb. Das sind deine Feinde. Aber diese Feinde werden deine Freunde sein. Du wirst dafür danken, für das, was sie in deinem Leben gebracht haben. Die haben dich auf die Spur gebracht. Die haben dich wachgehalten. Dann hast du ganz anders auf. Du passt jetzt ganz anders auf, was du schreibst, was du sagst, wie du dich benimmst und so weiter. Du weißt, die Spitzel sind alle da. Es war, guck mal, ich war in Rumänien noch unter Ceausescu, da war in jeder Gemeinde 1 bis 2 Judasse. Weißt du, da saßen sie hinten und mit dem Zettel, der Pastor musste die Predigt einschicken am Mittwoch, damit er sich da einlesen kann. Und dann wurde auch korrigiert unter Umständen und dann musste er sich an das Manuskript halten. Du, das ist nicht einfach, zu sitzen und zu wissen, mein Judas. Und das waren ehemalige Älteste unter Umständen, die mit dem Pastor nicht zurechtkamen. Die wurden eingesetzt vom Staat als Spitzel in der Gemeinde. Und die haben ein Recht gehabt. Und wehe, wenn der Pastor sich nicht an sein Manuskript gehalten hat, dann wurde er am Mittwoch vorgeladen. Ja. Bei Jesus waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten immer dabei. Das waren seine Grobschmiede. Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Weißt du, mit diesen Gegensätzlichen musst du auf einer Bank sitzen, in einem Bett liegen. Pass auf, was ich jetzt sage, was Gott mir aufgeschlossen hat. Du musst zusammen den Weg gehen, im gleichen Haus, in der gleichen Mühle mahlen, auf dem gleichen Feld zusammenarbeiten. Mit ihnen musst du diese Lektion durchnehmen. Da sitzt du und der andere daneben. Und jetzt, ihr beide müsst das alles durchnehmen. Und in meiner Bibel heißt es, dann wird einer angenommen und der andere dagelassen werden. Einer angenommen und der andere dagelassen werden. Verstehst du? Der es gelernt hat, der wird mitgenommen. Und der, wo es nicht gelernt hat, der wird sitzen bleiben. Muss nochmals die Lektion durchnehmen. Und deshalb, der eine wird angenommen von der Mühle und der andere nicht. Von der zwei werden den Weg gehen, der eine wird angenommen, der andere wird dagelassen werden. Diese Gegenpole, die sind von Gott für dich bestimmt, um dich zu heiligen, dich zu zähmen und Wachstum in deinem Leben zu bringen. Ihre Provokationen, ihre Ärgernisse und Anstöße bringen dich nur weiter, sie heilen dich. Machen dich hellwach. Und Jesus sagt in der Endzeit, Lukas 17, Vers 33, bei seiner Wiederkunft. Er sagt, wer sein Leben erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer verlieren wird, der wird es gewinnen. Ganz verrücktes Wort, komisches Wort. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Der eine wird aufgenommen, der andere wird preisgegeben werden. Welcher wird preisgegeben? Der, wo geschlafen hat. Mitgenommen wird der, der wach war. Verstehst du? Ganz einfach. Der, wo wach war. Der nicht schlief. Zwei Frauen werden miteinander Korn mahlen. Die eine wird angenommen und die andere wird preisgegeben werden. Welche wieder? Die Fleißige, die bei der Arbeit war und die nicht nur gesungen hat, meine Heimat ist dort in der Höhe. Verstehst du? Sondern meine Arbeit ist in der Nähe. Die wurde angenommen. Die es verstanden hat. Um was es geht. Wir sind hier zum Arbeiten und nicht zum Meditieren. Und sie fingen an und fragten, und die Jünger haben es verstanden, Herr, wo? Und er sprach zu ihnen, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Die Jünger haben es verstanden, nicht alle werden angenommen, erst die, die so richtig verfault sind, die tot sind, die werden weggeschnappt, die werden entrückt, die wird der Herr wegnehmen. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Geier fressen keine lebendigen Wesen, Tiere, nur Tote, nur totes Kataver. Denk an diese klugen und törichten Jungfrauen. Die einen werden angenommen oder die anderen nicht. Die einen kommen rein, die einen überleben oder nicht, der kluge und der törichte Baumeister. Und wer entscheidet das alles? Der liebe Gott? Nee, ich und du. Oder du und ich. Die entscheiden das, worauf es ankommt. Die einen sagen, für was da Öl mitnehmen, das ist doch Stress. Aber die sagen, wer weiß, vielleicht kommt der Herr nicht so schnell. Jesus gibt die Antwort, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Die, die jetzt sterben und jetzt verfaulen, die haben die Gegensätze verarbeitet schon in sich. Die sind schon reif. Das müssen sie nachher nicht mehr noch über sich ergehen lassen. Durch die ganzen extremen Situationen wird das Kind Gottes zum Lebenskünstler. Weißt du, du lernst vorsichtig zu leben, du lernst gerecht zu leben, du lernst gläubig zu leben, du lernst kühn zu leben, du lernst mutig zu leben. Die Kaderschmiede Gottes ist ein Überlebenstraining. Und da wirst du geübt. Mein Schwager ist Pilot. Und als er Ausbildung, in dieser Ausbildung war, ist jetzt schon bald pensioniert. Aber als er in der Ausbildung war, da musste er eine ganze Woche irgendwo in ein Wildnis zubringen. Da musste er mit nichts Vögel fangen. Und was weiß ich, mit Würmer leben oder aus allem was zu machen. Und er musste lernen zu überleben in der Wildnis. Und genau das ist, was Gott will, dass du und ich, dass wir hier in der Wildnis lernen zu überleben. Lebenskünstler. Weißt du, das sind unsere Überlebenstraining. Das ist die Gemeinde, wo wir sind. Aber die Gemeinde ist nicht der Ort, wo die Kaderschmiede steht, wo dieser Amboss ist. Der Amboss liegt ganz woanders. Nachher später, Gott. So, aber in der Kaderschmiede Gottes hier in der Gemeinde lernen wir zu vergeben, barmherzig zu sein, großzügig zu sein, geduldig zu sein, demütig zu sein, stille zu sein, Selbstdisziplin zu üben, zu schweigen. Oder wenn Gott sagt zu reden, dann reden. Beides muss von Gott kommen, aber das mache ich morgen. Du fragst, wo ist jetzt die Kaderschmiede? Gut, dass du fragst. Wo ist meine Kaderschmiede? Und ich sag dir, das ist der Ort, wo du nicht weglaufen kannst. Du kannst aus der Gemeinde weglaufen, wenn sie nicht passt, wenn der Pastor nicht passt, wenn die Geschwister nicht passen, wenn das Gebäude nicht passt, kannst weglaufen. Aber du kannst der Kaderschmiede nicht weglaufen, selbst wenn du es wolltest. In Lukas Kapitel 12, Vers 49 ist es. Lies mal nach. Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Und was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Das ist, wo der Ofen brennt und wo das Eisenstück, wo du reingeschoben wirst. Dort steht auch der Amboss gleich daneben. Aber ich muss zuvor mich taufen lassen mit einer Taufe und mir ist so bange vor dieser Taufe. Weißt du, Jesus hat Angst gehabt. Er war Mensch, so wie du und ich. Ein Bambel hat er gehabt, auf Deutsch gesagt. Ich habe Angst. Mir ist bange, bis es vollbracht ist. Und das war seine Feuertaufe. Wie heißt es vom Johannes den Täufer? Der, der nach mir kommt, wird mit Geist und Feuer taufen. Aber bevor er mit Geist und Feuer taufen wird, wurde er selber mit Geist und Feuer getauft. Mir ist bange. Aber ich muss diesen Weg gehen, bis es vollbracht ist. Und weißt du, was die Feuertaufe war? Das Amboss war das Kreuz von Golgatha. Dort wurde festgenagelt und draufgeschlagen. Und die Treibhammer, die sie draufgeschlagen haben, das waren alle Scheinfrommen, die Scheinheiligen, die Selbstgerechten, die Pharisäer. Meint ihr, sagt Jesus weiter hier, Lukas 12, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Leute, wo seid ihr? Jesus ist nicht der Friedensstifter, ist der Unruhestifter. In aller Liebe. Du hast keine Ahnung von Jesus. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Nein, sondern Zwietracht. Sagst du jetzt bitte, Matthäus, was sagst denn du? Du wächst und reifst durch Auseinandersetzungen. Du wächst und reifst durch Auseinandersetzungen. Lies mal weiter, Lukas Kapitel 12. Denn von nun an werden fünf in einem Haus uneins sein. Fünf in einem Haus werden uneins sein. Drei gegen zwei und zwei gegen drei. Jetzt hör zu. Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Das ist die Kaderschmiede. Nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist vielleicht eine Schule, so, da geht's doch sanft und ruhig zu, aber da kannst du nicht weglaufen. Du kannst von deiner Schwiegermutter nicht weglaufen. Du kannst deiner Schwiegertochter nicht weglaufen. Und du kannst seinem Vater nicht weglaufen und kannst seine Mutter nicht weglaufen. Du bist festgenagelt. Diese Kaderschmiede, das ist deine Familie, deine Sippe. Und die kommen eines Tages, auch wenn sie auf alle vier gekrochen sind, denk an Josef. Du kommst von denen nicht los und die nicht von dir. Jakob und Esau, die beide, weißt du, kann sagen, wir leben auseinander, der eine in der Gegend und der andere in jener Gegend. Auch wenn sie Zwillinge sind, weißt du, auch wenn sie weit weg sind, weißt du, die müssen einmal irgendwo zusammenkommen. Und Gott sagt, Jakob, du gehst jetzt nach Hause. Und Esau, du gehst jetzt deinem Bruder entgegen. Beide kriegen ins Herz. Beide spüren, und Zwillinge besonders. Zwillinge, die denken gemeinsam. Ich muss meinen Jakob suchen, wo steckt denn der? Verstehst du, du kommst von deinem Bruder, deiner Schwester nicht los. Leiblich meine ich. Ich meine jetzt nicht geistlich zuerst einmal. Leiblich. Deine Verwandten, deine Angehörigen, von deinem Fleisch und Blut. Das sind diese Grobschmiede, die auf dich draufhauen, die dir was zusetzen. Weißt du, die können dir die Kraft nehmen und die Kraft geben. Deine Hausgenossen, des Menschen Hausgenossen werden seine eigenen Feinde sein. Widersache, des Menschen Hausgenossen. So, die Familie Gottes ist die Gemeinde, das sind deine Brüder nachher und so weiter, ein bisschen weitläufig, aber da gibt's kein Entrinnen. Deshalb stell dich der Herausforderung. Ich kann nicht weglaufen. Und Blut ist stärker als Wasser. Blut ist stärker als Wasser. Du kannst von dem, was deine Familie ist, irgendjemand muss dich beerdigen. Verstehst du? Nicht nur der Staat, aber irgendjemand von deiner Familie. Weißt du, wenn du in Not bist, deine Familie ist da. Die Familie muss lernen, zusammenzuarbeiten. Deine Familie. So. Es wird ein Vater gegen den Sohn sein. Und dann heißt es in der Bibel, im Hesekiel, ich will meinen Geist geben und das steinerne Herz auch aus euch nehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich will bekehren den Vater zum Sohn und den Sohn zum Vater, die Mutter zur Tochter und die Tochter zur Mutter. Gott muss uns bekehren. Die Bekehrung, die kannst du nicht erzwingen. Mama, jetzt bekehr dich mal. Weißt du, die sind stur. Die sagen, ja, Bube, sei ruhig. Aber Gott muss das Herz verändern. Und ich will aus euch solche Menschen machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte tun. Und du siehst, die Familie, die aus der Moses kam, Aaron und Miriam, die haben das Volk Gottes geleitet. Die haben gedient. Miriam, Moses und Aaron. Das war die Familie. Und als der eine starb, als die Miriam starb, oder Aaron starb, da war Moses blank. War er verloren, war er machtlos. Deine Familie hält dich. Deine Familie gibt dir Kraft, deshalb ich gebe dir Mut und den Rat, lauf der Familie nicht weg. Stell dich deiner Familie, egal wie hässlich sie ist, deshalb sagt Gott, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst und dir gut geht. Auch wenn du die nicht magst, auch wenn die versagt haben, lieb die versagende Elternpaar oder Mutter, Vater, lieb sie, auch wenn sie komisch sind, lieb sie und du wirst sehen, was Gott daraus macht. Die Kaderschmiede Gottes ist zu Hause. Daheim. Daheim. Nicht in der Gemeinde. Da wirst du nur aufgetankt, da wirst du motiviert. Da die Familie Gottes ist eine erweiterte Form der Familie, aber das ist nicht die Familie, wo du geschmiedet wirst. Du wirst zu Hause massiert, zu Hause behandelt, zu Hause degradiert. Und du wirst fromm sein. Weißt du, die lesen dir die Leviten vor. Und du wirst glauben. Und was machst du, wenn du Schwierigkeiten hast? Weil die dich aus dem FF kennen. Die kennen dich von Anfang an. Deine Familie kennt dich von Anfang an. Deine Mutter, dein Vater. Was ist es gut? Es ist gut, dass wir die Familie Gottes haben. Dass wir da wenigstens hier Zuflucht haben. Geschwister, was muss ich tun? Wie geht's mit mir weiter? Hab sie lieb. Weißt du, dass jemand für dich betet? Dass sie dir helfen, auch diese Schwere zu tragen, mal durchzugehen. Und dass du jetzt mal dich entfältest, deine eigene Familie entwickelst, wie Josef in Ägypten. Der hat alles vergessen können und hat ganz neue Identität sich zugelegt und ganz neu sein Leben gestaltet. Aber er konnte nicht verkneifen, als die Brüder kamen, das erste Mal, die sprechen ja Hebräisch. Das ist mein Fleisch und Blut. Guck mal, wie der Judas sich verändert hat. Das ist schon der Glatze. Verstehst? Nur als Beispiel. Die Brüder, die sind aufgefallen. Und der hat sie hingehalten, die Brüder. Verstehst? Der hat sich noch nicht das erste Mal zu erkennen gegeben. Und auch das zweite Mal noch nicht. Weißt du, es ist ein Prozess, bis man sich zu erkennen gibt, bis man reif geworden ist. Es ist eine Reifung. Und was glaubst du, wie das in Josef gekocht hat? Meine Brüder, die kommen noch was. Noch 5 Jahre ist die Dürre im Land. Die werden noch 5-mal kommen müssen. Verstehst du? Er wusste das. Aber das war schwer. Und dann dieser Mann da, dieser Prinz da, dieser König, dieser ganz komischer, der hat auf uns abgesehen. Was will er denn von uns? Verstehst du? Und du siehst also, Gott baut auf. Und du musst Gott arbeiten lassen, damit das zusammenfällt. Und das, was Gott will, das erreicht wird, auch wenn 7 Jahre dauert. Es muss nicht so lange dauern. Es kann in 2 Jahren schon erledigt sein. Aber lass dir Zeit, brich nichts übers Knie. Weißt du, wir möchten, wenn wir etwas erkennen, wir möchten sofort was tun. Am besten ist es, tust gar nichts. Einfach mal schleifen lassen. Josef ließ sie ziehen. Er ließ das erste Mal sie ziehen. 1 Jahr. Der wusste, das kommt, weil Gott sich vorgenommen hat, dass es so geschieht. Dein Wille geschehe. Du bist in der Kaderschmiede Gottes. Du wirst jetzt so richtig geformt zum Kunstwerk. Es gibt ja Kunstschmiede auch. Weißt du, so ein Kunstschmied, der dreht noch das Eisen nachher und, oh, tolle Sache. Gefällt es dir, bei Gott, von Gott bearbeitet zu werden? Ich weiß, es ist hart, aber hinterher wirkt es Freude. Zuerst einmal Traurigkeit, hart, oh Gott. Aber dann wirkt es Freudigkeit, dann bist du beglückt und sagst, Mensch, wozu, was ich alles schaffe, wozu ich in der Lage bin, was ich noch alles so kann. Weißt du, du entdeckst Fähigkeiten, die in dir schlummern, göttliche Fähigkeiten. Es ist nicht nur in Zungen reden. Weißt du, da ist noch viel mehr. Du kannst lieben, du kannst tragen, du kannst vergeben, kannst auf einen zugehen, kannst die Wahrheit sagen, kannst Nein sagen, kannst Ja sagen. Was du so alles kannst, du bist verblüfft. Verstehst du, wenn Gott mal in dir arbeitet, dann kannst du dich so richtig outen. Und dann hast du eine große Belohnung. Wenn du angefangen hast, dein Leben, das Gott in dir hineingelegt hat, auszuleben. Vater, ich segne jetzt meine Geschwister, die dein Wort gehört haben und die es verstanden haben, um was es geht. Wir sind in deiner Kaderschmiede, deine Schule, deine extra Behandlung, Herr. Wir erleben diese Dinge, jeder persönlich, auf seine Art und Weise. Jeder lernt seine Lektionen. Aber ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, das Schwache durch Schwachen die Schwächlinge zu tragen, die Schwachen zu lieben und selbst zu lieben. Auch wir sind schwach. Und Paulus sagt, ich rühme mich einmal am meisten der Schwachheit. Halleluja, Herr, damit wir reif werden und wir stark werden und dass wir einfach das werden, das Produkt werden, das du von uns haben möchtest. Denn du möchtest Frucht haben in unserem Leben. Segne alle Kinder Gottes, die dich lieb haben. Und ich weiß, du wirst mit allen zurechtkommen. Danke, Herr Jesus. Amen.